Bevor das Gespräch mit Martin losgeht, möchte ich an dieser Stelle noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es unter anderem kurz und auch nicht im Detail um sexualisierte Gewalt. Überleg dir trotzdem gut, ob du das magst hören, und überspring die Folge lieber, wenn es dir mit dem Thema nicht gut geht. Hallo zusammen, wir begrüßen euch recht herzlich zu der 8. Folge von der 2. Staffel Broadcats, ein Podcast, wo es um Themen wie Substanzkonsum und Abhängigkeit geht. Gerade in der letzten Folge haben wir geblufft, dass wir ja alle Interviewpartnerinnen schon vorher kennt haben. Jetzt ist es so, dass wir jemanden eingeladen haben auf Empfehlung von Goni. Danke vielmals, Goni. Und wegen seiner Expertise, die wir beide aber nicht kennt haben bis heute.
Unser heutiger Gast ist aus Berlin und Zürich. Wir sind sehr froh, dass er den Weg zu uns ins Broadcast-Studio gefunden hat und wir mit ihm all unsere brennenden Fragen rund um Chemsex können klären. Herzlich willkommen, Martin Viehweger.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Jetzt magst du dich vielleicht kurz vorstellen und uns etwas über deinen Werdegang erzählen?
The heavy questions. Immer am Anfang. Also vielen Dank erstmal, dass ihr so einem Thema, was ja doch recht komplex und auch sehr intim und schambesetzt und oft falsch verstanden ist, da so einen Raum gibt, halte ich nicht für selbstverständlich. Deswegen vielen Dank, dass ihr das macht. Auch vielen Dank für die, wie gesagt, für die Einladung und dieses Vertrauen da in mich. Dieses Thema Chemsex ist so ein bisschen über mehrere Jahre an uns herangewachsen. Wir haben in unseren Schwerpunkten für Infektiologie, das ist so mein Werdegang, ich komme eigentlich aus dem Bereich von Infektionserkrankungen und habe noch so einen Zusatzwerdegang rund um Ethnologie und Kulturwissenschaften. Und in diesen Bereichen wuchs das so über sexuelle Gesundheit und so über sexuell übertragbare Erkrankungen immer stärker an uns heran, weil wir festgestellt haben, dass das Klientel, was vor uns sitzt und viele Fragen stellt, auch recht viele Themen rund um sexualisierten Substanzkonsum mitbringt. Das waren immer sehr schambesetzte Situationen. Wir mussten also viel nachfragen und dann selber viel lernen und sind dann auch nach London gegangen, damals an die Dean Street zu Stuart, der mittlerweile verstorben ist. Und die haben ja damals so eine Expressklinik aufgebaut für sexuelle Gesundheit und das Thema Chemsex relativ groß beackert mit auch Studien und Untersuchungen. Und da haben wir damals, das war 2013, 2014, so mit zur ersten Stunde relativ früh frühzeitig uns da weitergebildet. Und so wuchs das dann immer stärker an uns heran und dann haben wir die Themen mit nach Berlin gebracht und haben dann dort über so Vorortarbeit, aufsuchende Arbeit, viel so mit offenen Mikrofonen gearbeitet, sind so Open Mics, wo wir in Bars und Clubs und Szenen gegangen sind und die Themen eingefangen haben und mit Menschen viel gesprochen haben. Und dann kam mehr Zulauf in die Kliniken und dann hatten wir plötzlich auch so gerade montags, dienstags die ersten Menschen, die so unmittelbar nach der Afterhour zu uns kamen, vielleicht mit bestimmten Schwierigkeiten, Problemen, vielleicht zum Beispiel mit Wahnvorstellungen, aber auch mit zum Beispiel Zustand nach Kollaps und dann nicht konsensuellen sexuellen Handlungen, die stattgefunden haben, körperlichen Beschwerden. Und dann mussten wir dem uns irgendwie stellen. So kam das dann alles.
Du bist ja nicht extra wegen uns von Berlin in die Schweiz gereist, sondern du wohnst auch in Zürich. Was führt dich denn immer wieder nach Zürich? Oder was ist dein Job dort?
Ganz unterschiedlich, schon seit vielen Jahren pendel ich zwischen Berlin und Zürich. Ich habe so meine Wahlfamilie in Zürich, wo ich mich zu Hause fühle. Und teilweise habe ich hier mein Studium verbracht, teilweise habe ich einen Teil meiner Ausbildung danach hier verbracht. Und dann gab es irgendwann das Angebot vom Checkpoint Zürich, ein Zentrum für Transmedizin aufzubauen. Das war auch noch so ein Schwerpunkt, was in Berlin so an uns heranwuchs, ebenfalls auch aus einer ähnlichen Richtung, wenn es um sexuelle Gesundheit ging. Und dann haben wir so ein Zentrum für Transmedizin hat in Zürich aufgebaut und jetzt gerade habe ich auch wieder einen Schwerpunkt eher in Berlin, wo ich halt auch eine Praxis für Transmedizin aufgebaut habe mit Kolleginnen und so einem infektiologischen Schwerpunkt, wo ich so Transmedizin, Chemsex, sexuelle Gesundheit und vor allem sexuelle Gesundheit für marginalisierte Gruppen, also auch für so sexarbeitende Menschen mit Migrationshintergrund mit aufbaue. Mhm. Und so pendel ich halt da, wo man mich braucht.
Die heutige Folge heißt ChemCats. wie es im Gespräch mit dir zu einem grossen Teil um die Thematik Chemsex soll gehen. Kannst du unseren Zuhörerinnen vielleicht erklären, was das oder für was das steht? Mhm. Ich nehme an, viele haben den Begriff vielleicht gar noch nie gehört.
Ja, viele denken, Chemsex steht für Kamera.
Chemsex.
Im Grunde genommen ist Chemsex eine Unterentität von einem großen Umbrella-Begriff, den wir als sexualisierten Substanzkonsum bezeichnen. Das ist also immer dann, wenn ich Substanzen konsumiere für sexuelle Handlungen. Und das betrifft ja irgendwie alle. Das ist von mir auch das Küppli, was ich brauche, um vielleicht so ein bisschen Betriebstemperatur und Fahrwasser zu bekommen, wenn ich flirten möchte. Aus Angst abgelehnt zu werden, zum Beispiel schambesetzt, jemanden halt den Blick zu erwidern und standzuhalten und dann auf jemanden zuzugehen. Da brauchst du ja manchmal eine Zigarette, die ich mir drehe, das Glas, was ich trinke oder irgend so etwas. Das kann der Joint sein. Manchmal ist es dann doch eher Kokain oder Speed, um mich irgendwie so bei Laune zu halten, um drauf zu bleiben und dran zu bleiben. Und da sehen wir, dass eine spezielle Untergruppe, das sind vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, die bezeichnen wir als MSM mit einem Asterix-Stern, denn wir sehen, dass halt auch AFABs, also Assigned Female at Birth, also Menschen, denen das weibliche Geschlecht bei Geburt zugeordnet wurde, die dann aber eine transmännliche Geschlechtsanpassung vornehmen, die sich dann also als transmännlich bezeichnen, ebenfalls Chemsex bezeichnen. Sie bezeichnen sich ja auch als Männer. Deswegen sagen wir MSM, Männer, die Sex mit Männern haben, mit Sternchen, um halt mehr inklusiv zu sein, sagen aber vor allem Männer in dem Bereich, weil wir festgestellt haben, dass halt Männer, Sternchen, auch andere Vulnerabilitäten haben und andere Bedürfnisse haben. Und wir wahrscheinlich auch in der aufsuchenden Arbeit, in der therapeutischen Arbeit, doch nochmal einen anderen Blickpunkt auf Chemsex werfen müssen gegenüber dem sexualisierten Substanzkonsum. Chemsex bezeichnet dann im Genauen die Amplifikation von sexuellen Handlungen unter Substanzen. Das heißt, ich möchte mit den Substanzen meine sexuelle Kultur vielleicht liberalisieren, freisetzen, mehr, besser, länger, stärker, intensiver ausleben, vielleicht auch sexuelle Handlungen eingehen mit anderen Menschen, wo ich vielleicht sonst jetzt weniger sexuelle Handlungen eingehen würde, wenn ich sauber wäre. Das nennen wir auch Pseudo-Intimitäten eingehen. Es vielleicht auch, um abzuschalten von einer Tristesse, einer Eintönigkeit, einer Langeweile. Vielleicht aber auch, um zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören, mich zu identifizieren. Man muss ja überlegen, so eine Chemsex-Gruppe, das sind Menschen, die oftmals sehr gut miteinander verbunden sind, sehr viel im Internet und digital aufwachsen, sehr viel reisen, polyglott sind. Und sich über Online-Foren auch gemeinsam zum Sex verabreden. Das sind dann sexuelle Handlungen, die oftmals auch zu Hause im Wohnzimmer stattfinden. Dann lädt jemand ein und man hat dann quasi Sex von vielleicht Freitag bis Montag. Und dann kommen Leute und gehen wieder. Es sind meistens Gruppensex-Situationen. Es bleibt oftmals ein harter Kern von vielleicht 3, 4, 5 Leute. Und dann kommen halt, wie gesagt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je nachdem, dazu oder nicht und gehen wieder. Und das alles akquiriert man über so Gay-Sex-Hookup-Foren wie Grindr, Scruff, Gay Romeo. Und je nachdem, wer da so kommt, das wird vorher alles verhandelt, die sexuellen Handlungen werden verhandelt, Bilder werden verschickt, weiß man also in etwa, worauf man sich einlässt und dann kommen die Menschen und dann wird im Wohnzimmer konsumiert. Das sind dann meistens recht gängige Substanzen wie Crystal Methamphetamin, Mephitron, Ketamin, Kokain, vor allem auch GHB und GBL. Gerne wird das gemischt mit Poppers, mit Viagra, Tadalafil, Sildenafil sind so Substanzen, die quasi halt auch die Erektionsfähigkeit erhalten. Und dann finden sexuelle Handlungen statt. Man ist ja irgendwie horny, man zieht sich meistens auch aus, hat vielleicht sexy Unterwäsche an oder so Harness an. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt als Unterwäsche bezeichnen kann. Und dann hat man Sex entweder da gleich im Wohnzimmer oder im Bad oder in der Küche oder im Schlafzimmer, zu zweit, zu dritt. Man guckt vielleicht nur zu, wichst sich ein. Und so kommen Leute und gehen wieder. Das ist eigentlich Chemsex im eigentlichen Sinne, der, wie gesagt, hauptsächlich von Männern, die Sex mit Männern betrieben werden. Es finden aber auch solche Handlungen zum Beispiel in speziellen sexpositiven Partys und Clubs statt. Da gibt es so vor allem Bars, die oftmals im Nachtleben sind, die vielleicht auch Darkrooms haben mit so Spielecken, aber auch Gay-Saunen, die bestimmte Spielbereiche, Cruising-Areas anbieten. Da findet ebenfalls Chemsex in dem Sinn statt.
Oder in Berlin ganz klassisches KitKat auch, oder?
Zählt das nicht? KitKat ist eher ein Ort für so Ketamin, Mushrooms, LSD zum Fliegen. Es gibt ganz klassische Regionen, wie zum Beispiel das Lab von Berghain. Eher so da. Es gibt noch so spezielle Bars in Schöneberg wie Connections, Tom's Bar, Hafen, Bulls, wo eher so Darkrooms sind und dann solche Handlungen stattfinden. Und dem abzugrenzen, der sexualisierte Substanzkonsum, der kann quasi alle Menschen bezeichnen, also auch Männer, die Sex mit Männern haben, aber auch Frauen, oder also Cis-Frauen müsste man vielleicht auch sagen, aber auch Trans-Frauen, das dann quasi völlig unabhängig von den Identitäten, weil wir sehen, dass viele Subkulturen auch miteinander sexuelle Handlungen mehr und mehr haben und sich damit halt auch austauschen und damit eine bestimmte Kultur austauschen. Dazu gehören auch Substanzen. Und da sehen wir, dass der sexuelle Substanzkonsum schon auch immer zunehmend wichtiger wird, weil er halt eher größere normative Gruppen trifft, die viel weniger wissen, wo sie zum Beispiel hingehen sollen und Fragen stellen sollen, wenn es um sexuelle Gesundheit geht.
Jetzt hast du vorher all die Substanzen aufgezählt. Mhm. Gibt es da regionale Unterschiede, dass man in England so und so konsumiert und dann in der Schweiz wieder anders? Und kannst du
etwas mega sagen? Spannende Frage. Mhm. Das sehen wir anhand von Abwasseruntersuchungen. Das ist ganz spannend zu sehen, weil man ja die Community schlecht fragen kann. Viele halten ja eher zurück mit dem eigentlichen Konsummuster und Verhalten aufgrund von Stigmatisierung, Scham, aber auch zum Schutz der Community. Aber in Abwasseruntersuchungen sehen wir regionale Unterschiede. Und da weiß ich einfach nur aus meiner Erfahrung, dass natürlich klassischerweise hier in der Schweiz, in Zürich, natürlich Kokain viel stärker im Abwasser zu finden ist. Wir sehen in Berlin sehr viel Ketaminkonsum. Wir sehen eher so an den Ostgrenzen von Deutschland sehr viel Crystal Methamphetamin, einfach auch, weil es auch so aus dem Ostblock kommt. Das sind so klassische Untersuchungen.
Du hast zwar ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du es auch noch ein bisschen ausführen. Was können Gründe sein, warum Menschen, bei den Menschen hast du es gesagt, der Alkohol, um es ein bisschen auflockern oder eben die Angst vor Abweisung, aber vielleicht die Gründe, die vorwiegend bei Männern, die Sex mit Männern haben, der Grund sein, dass sie Sex oder vielleicht sogar nur Sex im Rausch haben?
Schwierig. Im Grunde genommen sprichst du damit etwas an, was eins der Hauptprobleme ist, auch wenn es um therapeutische Konsequenzen geht. Viele Menschen sind ja gar nicht abhängig von den Substanzen. Sie konsumieren nicht Crystal Methamphetamin oder Mephedron täglich. Es gibt Menschen, die konsumieren GHB stündlich. Da gibt es eine körperliche Abhängigkeit, sehr wohl. Aber die meisten konsumieren das immer nur dann, wenn sie bestimmte Handlungen haben. Damit sind sie eigentlich nicht von der Substanz abhängig, aber die Handlung ist abhängig von Substanzen, was bei vielen Entzugsstationen oder vielen psychotherapeutischen Interaktionen wenig Betrachtung findet. Und hier muss man ganz genau befragen und überlegen, was die Intention der einzelnen Menschen ist, die zum Substanzkonsum führt. Und das können so klassische Dinge sein wie Dazugehörigkeit. Dazu gehört vielleicht aber auch ein Ausreißen, also ein Eskapismus aus so normativen Lebensgrundlagen. Das muss man sich so vorstellen, dass in so einer Subkultur, die sehr stark auf Leistungsdruck ist, wo sehr viel performiert wird, wenn es darum geht, viel und gut zu leisten und viel Arbeit quasi auch zu schaffen und immer zu funktionieren, kann man unter Umständen ja schon auch schnell abstumpfen, so unter der Woche. Und man hat einen Wahnsinnsleistungsdruck und man hat vielleicht doch einen sehr hohen Anspruch an die eigene Leistung. Und zu diesem Zugehörigkeitsgefühl und Leistungsdruck muss man dann jetzt plötzlich am Wochenende ja irgendwie auch, ja was, seine eigenen Hobbys nachgehen. Was sind denn eigentlich dann meine Hobbys, wenn ich mich so stark übers Funktionieren identifiziere? Und auch Sexualität, das ist ja nicht etwas, was ich einfach so immer an jeder Ecke eigentlich haben kann. Man muss sich ja irgendwie kennenlernen, irgendwie sich riechen, schmecken, spüren, das Gefühl haben, da will man vielleicht auch miteinander verschmelzen. Die Person gegenüber muss ein Interesse haben, ich muss ein Interesse haben, wir müssen die gleichen sexuellen Handlungen irgendwie ja eigentlich ja geil finden. Und das jetzt in so einer hochfunktionalen Gesellschaft quasi auf Knopfdruck hinzukriegen, an dem einen Freitagabend oder Samstag. Denn am Sonntag muss ich ja irgendwie sober werden, damit ich am Montag wieder schaffen und funktionieren kann. Diesen Knopfdruck schaffen vor allem Substanzen. Es sind halt bequeme und Instant-Lösungen. Und wir werden auf verschiedenen Ebenen in unserem Leben konditioniert, bequeme und Instant-Lösungen für alles zu finden. Und Substanzen gehören da dazu. Das meine ich ganz wertfrei. Das meine ich nur, um Verständnis zu entwickeln, weswegen das stattfindet. Denn man zack schaltet einfach den Schalter um und dann bin ich geil und hab Bock und will alles freisetzen, hab keine Hemmung mehr, meine Scham ist mir egal, bin super tolerant allen Menschen gegenüber. Wenn die Person gegenüber das auch macht, dann hat man plötzlich eine mega große Interessenlage, sexuelle Handlungen stattfinden zu lassen und dann boom, funktioniert das, wir können über alles reden. Weil wir einfach einen extrem hohen performativen Leistungsdruck in unserer Gesellschaft haben. Dazu kommt auch noch, dass wir uns natürlich auch in eine idealisierte Welt, die uns immer wieder vorgelebt wird, hinein optimieren. Quasi, wir werden ja konfrontiert mit, was ist der schönste Urlaub, der beste Sport, das beste Küchengericht, das geilste Restaurant, der beste Sex. Wie sieht man wirklich geil aus? Was ist ein geiles Aussehen? Und den Gap, den wir da haben, wo wir feststellen, da bin ich und das wird mir vorgelebt, das ist die ideale Welt. Diesen Gap zwischen der idealen Welt und da, wo ich stehe, mich da quasi da rein zu optimieren, diesen Gap fülle ich mit Konsum. Egal wo. Entweder ich gehe dann auch in geile Restaurants mit großen Tellern und möglichst kleinen Gerichten und einem riesen Schnittlauch oben drüber, fotografiere das, lade das hoch und habe dann, konsumiere quasi so wahnsinnig viele Likes und Shares, wo ich quasi dann meine externe Validierung bekomme. Das ist ja auch eine Form von Konsum, eigentlich mit fast die stärkste Konsum, die wir haben und auch die gefährlichste, weil die nicht besprochen wird. Oder ich bin halt ein extremer Radsportler oder Radsportlerin und konsumiere quasi dann so extreme Formen. Aber dieses exzessive, höher, schneller, weiter, stärker funktionieren, zeigt sich auf ganz vielen Ebenen. So auch beim Substanzkonsum, wenn es um Sexualität geht. Das habe ich ein bisschen weit ausgeholt.
Ja, das macht nichts. Aber wir müssen, glaube ich, trotzdem noch mal nachfragen, gell? Weil wir haben es noch davon gehabt, ob es dann auch Männer gibt, die als cis-hetero leben und wie sich das nicht ganz eingestehen können und dann wie nur wenn sie die Substanzen konsumieren haben, überhaupt können zulassen können, dass sie im Grunde eigentlich homosexuell sind und dann so dann auch Sex haben.
Voll. Gibt es in jedem Fall. Mhm. Wenn diese Menschen in einem Bereich, in einer Kultur aufwachsen würden, wo sie verstehen würden, dass es völlig Jacke ist, ob sie hetero oder schwul sind, sondern dass sie einfach ihrer sexuellen Lust mit anderen Menschen nachgehen können, die wie auch immer, was auch immer haben, Brüste oder nicht Brüste, lange Haare, kurze Haare, ein Penis oder eine Vagina und eine Klitoris, ein Po oder Pobacken oder dick und dünn sind, dunkel oder hell oder viel Haar oder wenig, wo es völlig unabhängig ist, welches Geschlecht man hat und welches Geschlecht es ist, dann würde das wahrscheinlich alles viel weniger eine Rolle spielen. Aber wir sind ja oftmals aufgewachsen in einem sehr eng strukturierten sozialen Überbau, wo uns gezeigt wurde, was wir eigentlich sein müssen. Und viele, die natürlich in einem heterosexuellen, normativen Setting aufwachsen, wissen, sie müssen eigentlich ein Haus bauen, Häusle bauen und dann einen Hund und Kind und Vorgarten und Auto. Und sich daraus zu emanzipieren, aus dieser Masse Mensch raus zu emanzipieren, ist nicht einfach. Und da hat man oft Angst, quasi dann abgelehnt zu werden, allein zu sein, diskriminiert zu werden, und macht man Dinge heimlich. Und wenn man gelernt hat, dass es eigentlich schlimm ist und böse ist und dass das verachtet wird in dem Kreis, in dem man sich sonst halt bewegt, dann geißelt man sich schnell selbst, bestraft sich schnell selbst und hat ein sehr hohes Schamgefühl, und das kann man oftmals nur mit Substanzen abbauen. Beantwortet es deine Frage?
Ja, genau, ja.
Wo ist die Grenze zwischen Spass und dort, wo Probleme und Gefahren anfangen? Mit was sind ihr konfrontiert? Bei euch in der Vira-Praxisgemeinschaft beispielsweise oder beim Checkpoint genau gleich? Was sind so ganz klassische Sachen, die können passieren?
Die Grenze oder der Grad zwischen Use und Abuse, quasi Gebrauch und Missbrauch, ist sehr schmal und sehr individuell und lässt sich nicht anhand von einem Parameter messen. Im Grunde genommen braucht es dafür verschiedene Standpunkte. der erste Standpunkt ist ganz klar, was ist denn eigentlich mein Standpunkt? Wie stehe ich Substanzen gegenüber? Wenn meine Eltern alkoholabhängig waren, stehe ich wahrscheinlich Alkohol viel restriktiver gegenüber und finde vielleicht schon 2 Bier am Abend als Alkoholabhängigkeit. Wenn ich vielleicht aber schon selber Substanzen konsumiert habe, vielleicht schon mal eine Phase mit Aussobern, Clean, vielleicht schon stationären Entzug hatte, stehe ich vielleicht viel offener, fast schon zu offen bestimmten Substanzkonsum gegenüber. So, was ist in meiner Ausbildung, was ist in meinem Hintergrund, was ist in meiner Herangehensweise, wie sehr stark verurteile ich vielleicht bestimmte Verhaltensweisen selbst? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Der andere wichtige Aspekt ist, in welchem Setting bewegen wir uns? Reden wir über Partydrogen? Reden wir über Sexdrogen? Reden wir über Pleasure, wenn ich raus in die Natur gehe und dann Substanzen konsumiere? Reden wir in einem Bereich, wo wir in einer Großstadt sind, wo wir viel Information haben, zum Beispiel in Zürich, ein Drug-Checking? Oder reden wir in einer Kleinstadt, wo vielleicht immer wieder Dinge passieren, weil Menschen quasi kollabieren, weil sie Substanzen konsumieren, die gepanscht sind? Sie können die gar nicht testen lassen, sie wissen gar nicht, was da alles drin ist. Und versuchen alles richtig zu machen, aber kommen A nicht an Informationen und B haben gepanschte Materialien. Da passiert so ein Kollaps natürlich auch nochmal schneller. In welcher Gesellschaft bewegen wir uns mit Informationsgehalt, Zugang zu illegalen Substanzen, niederschwelligen Einrichtungen? Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Und der dritte wichtige Punkt ist eigentlich, wo holen wir die Person ab, die vor uns sitzt und Beratungsanlass sucht? Wenn es quasi die FreundInnen sind, die sagen, hey, mein Partner oder meine Partnerin hat ein Problem, ist es schwierig, weil die Klientis selber müssen eigentlich zu uns kommen und entweder feststellen, ich habe ein Problem im Leben, oder sie sagen auch ganz klar, ich habe ein Chemsex-Problem oder ein Substanzproblem oder irgendwas stimmt mit mir nicht. Also es muss ein Veränderungswunsch da sein und dem muss man dann nachgehen. Und dann kann man versuchen herauszufinden, was hat sich denn so geändert? Und wenn man da dynamische Prozesse feststellt in der Person, sowas wie die Frequenzen werden häufiger vom Substanzkonsum oder die Applikationsformen werden anders. Früher hat man nur geraucht und jetzt plötzlich spritzt man auch. Ist ja auch so die Frage, was ist denn gefährlicher? 6-mal im Jahr Crystal Methamphetamin rauchen oder 2-mal im Jahr Crystal Methamphetamin spritzen? Who am I to judge that? Aber wenn vielleicht vorher immer nur geraucht wird und jetzt plötzlich wird eine imaginierte Grenze überschritten und es wird gespritzt, ist das ein dynamischer Prozess. Wenn zum Beispiel neue STIs kommen, also sexuell übertragbare Infektionen, die zweite Hepatitis C-Erkrankung, immer wieder eine Syphilis, Montag, Dienstag sind die Personen einfach nicht mehr arbeitsfähig. Die sozialen Kontakte von früher Kochen, Backen, Museum schränken sich ein auf nur noch am Wochenende meine quasi sexy Group, mit denen ich Sex habe. Wenn da so dynamische Prozesse stattfinden, Frequenzen häufiger werden, ist das sicherlich einer der wichtigsten dritten Bausteine. Und aus diesem Gemengelage, wie stehe ich denn dem gegenüber, wie viel Information haben wir eigentlich, wie frei bewegen wir uns und wo steht die Person eigentlich, wie dynamisch ist das, kann man am ehesten entscheiden, ist das, was die Person hier betreibt, ein kontrollierter Substanzkonsum oder läuft da gerade was schief?
Du hast gesagt, vieles hängt davon ab, wie holt man die Leute ab. Das ist ganz wichtig, das ist auch bei uns zum Beispiel in der Suchtberatung immer ganz wichtig. Kommen die Leute freiwillig? Kommen sie gesandt? Was oder wie schaffen die denn? Wie holen die Leute ab?
Auch das ist komplex. Es gibt verschiedene niederschwellige Einrichtungen in Berlin und in Zürich, die das versuchen, zum Beispiel über das Drug-Checking, dass man gleich ein Beratungsangebot liefert. Das ist sehr niederschwellig, sehr angenehm. In so Praxen, Arztpraxen ist das schon gar nicht mehr so niederschwellig. Dann kann man versuchen, das über so Angebote wie SDI-Checks. Also jemand kommt, möchte einen klassischen Check-up machen für sexuell übertragbare Erkrankungen und dort lanciert man so ein paar klassische Fragen. Sowas wie, hey, geht es uns gut? Nimmst du Medikamente ein? Hast du chronische Erkrankungen, Allergien? Wie viel rauchst du? Wie viel trinkst du? Welche Substanzen konsumierst du sonst? Mit solchen klassischen Fragen kann man ein Angebot geben. Und natürlich auch, indem man zum Beispiel online suggeriert, hey, wenn du zum Beispiel Sexarbeit leistest und du möchtest aussteigen. Wenn du sexualisierten Substanzkonsum betreibst und du hast das Gefühl, da sind Fragen. Oder hast du noch Spaß am Sober Sex? Oder hattest du schon sexuelle Übergriffe? Wenn du das quasi auch visualisierst, zum Beispiel auf der Homepage oder in so einer niederschwelligen Einrichtung wie dem Checkpoint oder in so einer Arztpraxis, dann kannst du natürlich die Leute einladen. Aber letzten Endes müssen die Leute natürlich irgendwie auch ein Angebot geben, dass sie drüber reden wollen oder dass sie halt sagen, hey, ich müsste mal alles checken. Das ist auch so ein Klassiker. Mir geht's nicht so gut. Ich habe so Haarausfall, Verdauungsstörungen. Ich bin nicht mehr so konzentriert. Ich habe Schlafstörungen. Irgendwas stimmt mir nicht. Ich raste immer so schnell aus. Ich schaffe meine Arbeit nicht mehr. Wenn sowas, oder ich brenne aus, Burnout, Depression, wenn sowas quasi angeboten wird, das sind so quasi die Red Flags für so Chemsex-Use, sollte man sie vielleicht greifen, wenn man die Möglichkeit sieht.
Und hast du das Gefühl, das ist ein stabiler Trend? Kann man das sagen, ein stabiler Trend? Ist das stabil oder nimmt das zu mit Chemsex und mit dem auch? Also du hast zwar jetzt schon gesagt, dass es vor allem bei Männern, wo Sex haben mit Männern ist, Ständli, aber schwappt das nicht auch in andere Schlafzimmer?
Mhm. Stabile Trend, ich bin gerade am Überlegen. Trend, ist Trend nicht immer das, was mehr wird, oder?
Ja,
voll. Es ist kein Plateau, was wir sehen. Es nimmt schon zu, gerade auch zu Covid-Zeiten hat das nochmal ganz andere Form angenommen. Zum Beispiel häuslichen Konsum allein, die High, so vom plötzlich auch Kamera-Sex, dass du mit anderen vor der Kamera konsumiert hast für sexuelle Handlungen im digitalen Bereich, ist eigentlich ganz spannend. Das war ich auch völlig wertfrei. Das sind eher zunehmende Trends, die wir sehen. Vor allem auch, weil sehr viele sexpositive Partys stattfinden. Nichts gegen sexpositive Partys. Da sehen wir halt auch, dass viele Subkulturen miteinander in solchen Nächten verkehren und dann, wie eingangs schon erwähnt, natürlich sich auch informieren, wie bestimmte sexuelle Handlungen vielleicht auch in anderen Gruppen verhandelt werden. So haben zum Beispiel BDSM-Gruppen plötzlich ähnliche Räume wie zum Beispiel so queer, sex-positive Gruppen, die sich vielleicht ähnliche Partyräume teilen, weil sie einfach dort halt vielleicht auch Darkrooms haben und Spielecken haben. Und dann tauscht man sich aus und da finden dann solche Übertragungen von Substanzkonsummustern statt. Und da sehen wir zunehmend, dass auch im ganz klassischen Cis-Hetero-Settings mittlerweile sexpositive Partys stattfinden, so After-Partys stattfinden, wo es auch ganz klar um sexuelle Handlungen geht, die eigentlich auch ganz klar unterstützt werden mit GBL und GHB, mit Ketamin, mit Mephedron. Das ist nicht mehr nur ein Phänomen von Männern, die Sex mit Männern haben. Sternli.
Jetzt viele von den Substanzen, oder viele, Ketamin, G, das sind Substanzen, die machen einem nicht immer nur wacher. Das ist ja doch immer auch wieder Thema, dass eben nicht konsensuelle sexuelle Handlungen passieren. Wie ist es denn dort? Gibt es dort auch so viel Aufklärung natürlich, aber dort ist ja auch so, dass wenn du an eine Party gehst und du hast vorher gesagt, sie machen vorher ab, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und doch hört man immer wieder sehr oft, dass viel passiert, gerade wenn Menschen bewusstlos werden beispielsweise. Was machen dir so dort für Erfahrungen? Wie kann man sich dort schützen auch? Dass man halt dann irgendwie, dass halt dann ein sexueller Übergriff passiert, der halt dann nicht mehr konsensuell ist.
Breites Feld, in dem du verschiedene Punkte besprichst oder ansprichst. Das eine ist das Wissen über Mischkonsum, der oftmals nicht bewusst ist. Und das andere ist die Verhandlung von sexuellen Handlungen und quasi das Stopp sagen und Nein sagen. Was schlecht geht, wenn ich bewusstlos bin oder wenn ich super high bin und vielleicht plötzlich Ja sage zu etwas, was ich vorher eigentlich nicht wollte, dass man da quasi noch Grenzen einhält, denn meistens sind die Personen gegenüber ja auch high. Und ich will jetzt gar niemanden in Schutz nehmen, aber da passieren natürlich schneller Unfälle, wenn natürlich beide high sind, beide vielleicht vorher was besprochen haben, aber jetzt beide auch bereit sind, an neue Grenzen einzugehen. Man kann sie aber schlecht neu verhandeln, wenn man super high ist. Und da passieren einfach immer wieder Dinge. Mischkonsum ist ein wichtiges Thema, weil wir sehen, dass viele nicht verstehen, dass die Substanzen unterschiedliche Halbwertszeiten haben. Und sie starten ja in so eine Nacht mit, oftmals trinkt man schon mal Alkohol, der ist ja eh billiger zu Hause und man glüht quasi vor. Dann steht man irgendwie an von einer Party und ist ja mega langweilig, dann sieht man oftmals ein bisschen Koks, weil es sonst ja, ja halt nicht angenehm ist, dann ist man irgendwie in der Party, schwächelt schon vielleicht das erste Mal und wirft sich vielleicht entweder eine Pille ein oder zieht einen Line Speed. Und dann geht's eigentlich erst los. Da hat man schon meistens drei Substanzen drin. Oftmals hat man noch eine Ziege geraucht, Nikotin, auch noch eine Substanz. Vielleicht nimmt man PrEP, das ist die Pille, die man einnimmt, um sich vor HIV zu schützen. Die interagiert auch manchmal. Vielleicht nimmt man Kontrazeptiva, weil man sich vor Schwangerschaften schützen möchte. Vielleicht nimmt man gerade eine antibiotische Therapie ein, vielleicht ist man auf Antidepressiva, eins der schwierigsten Punkte. Und da hat man plötzlich schon einen Polysubstanz-Abuse drin. Und für mich fängt aber die Party jetzt erst an, wo ich ja das Ticket gelöst habe und an der Bar bin und mir überlege, was will ich denn jetzt? Und da fängt für mich die Party an, aber ich habe vielleicht schon 3, 4, 5 Substanzen drin, die alle unterschiedliche Halbwertszeiten haben. Mhm. Und hier ist wichtig zu verstehen, dass, du hast es eingangs erwähnt, es gibt Uppers und Downers und gerade G und Keta sind ja eher so Downers. Sie können auch uppen zu Beginn, aber meistens sind sie dann doch Downers. Dass die oftmals getragen werden von einer Amphetaminsubstanz, einem Amphetaminderivat wie Speed oder wie zum Beispiel Kokain, ne, Kokain ist kein Amphetamin, aber zum Beispiel Ecstasy, MDMA sind Amphetaminderivate, Mephedrone sind Amphetaminderivate, die tragen einen relativ lang, 6, 7, 8 Stunden. Das ist wie so ein Make-up, so eine Grundierung. Und obendrauf trage ich dann quasi so den Eyeliner und Lippenstift, quasi GHB, GHB als Downer. Die haben eine viel kürzere Halbwertszeit, knutschen. Der Lippenstift, der nutzt sich quasi ab, den muss ich immer wieder nachlegen. Und dann schaffe ich es vielleicht in super organisierten, regelmäßigen Abständen, mein GHB zu konsumieren, alle 2 Stunden mit der gleichen Pipette, den gleichen Milliliter und bin da super akkurat und habe da 6, 7 Stunden voll den Spaß und es klappt mega gut, weil mich ja die Amphetaminsubstanz im Grunde genommen trägt. Irgendwann verlässt die aber auch mein Haushalt und geht raus und dann konsumiere ich vielleicht im genau den gleichen Abstand genau die gleiche Substanz in genau der gleichen Dosierung, kacke aber plötzlich ab, weil mich die tragende Substanz verlassen hat und plötzlich ist das, was ich sonst gut vertragen habe, einfach zu viel. Und das verstehen viele nicht. Und dann denken sie, da hat es vielleicht irgendwie, ich bin gespiked worden. Spiking ist auch ein wichtiges Thema. Das möchte ich jetzt auch nicht in Verruf bringen. Aber viele denken dann, vielleicht bin ich gespiked worden. Vielleicht ist mir irgendwas passiert. Ist falsche Substanz genommen. Ich habe doch sonst alles richtig gemacht. Wie kann denn das passieren? Weil da ein gewisses Grundwissen nicht stattfindet. Das ist so das Thema Mischkonsum, was du angesprochen hast. Und das andere ist natürlich dann in dem Moment, wo ich abkacke, aber vielleicht super high und horny bin, gehe ich bestimmte Handlungen ein. Und da sehen wir viel in so schwulen Bereichen Menschen, die quasi sexuelle Handlungen vereinbaren, nach Hause gehen und sagen, ja, ich möchte ganz gerne einen Dreier haben mit den beiden Jungs, die mir da als Bild zugeschickt wurden. Das finde ich toll, das finde ich sexy, das will ich. Und dann wird konsumiert und dann ist man plötzlich vielleicht nicht mehr bei Bewusstsein und erinnert sich danach nur noch schemenhaft, boah, ich glaube, das waren noch andere Gesichter, die ich gesehen habe, vielleicht waren das locker 4, 5, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Filmriss, ich bin erst am nächsten Morgen in dieser fremden Wohnung aufgewacht und jetzt bin ich irgendwie zu Hause. Im Grunde genommen ist das nicht konsensueller Sex, der da stattgefunden hat. Aber die Personen sagen oft, naja, ich habe mich ja darauf eingelassen, ich habe das ja vorher verabredet, dass ich ja Gruppensex wollte. Nun, es ist ein bisschen ausgeufert, aber naja, ist ja meine Schuld, ich habe mich ja darauf eingelassen. Das muss nicht immer bedeuten, dass diese Menschen traumatisiert sind und dann keinen Zugang mehr haben zu ihrer Sexualität. Man muss es auch nicht pathologisieren, aber im Grunde genommen können da Dinge schieflaufen. Und da muss man zumindest ein Angebot schaffen, das einmal zu thematisieren. Deine Frage war recht breit, deswegen habe ich versucht, sie breit zu beantworten.
Super, nein, danke. Sie ist wirklich beantwortet.
Vielleicht kannst du noch erklären, was Spiking ist.
Klar, total gerne. Spiking ist die Einnahme von Substanzen, meistens wieder meines Wissens, zum Beispiel über Getränke. Und ich bestelle mir das Bier, stelle es irgendwo ab und dann tröpfelt da jemand zum Beispiel G rein, weil die Absicht da ist, mich an dem Abend mit nach Hause zu nehmen. Das ist zum Beispiel eine Form von Spiking. Es gibt auch eine Subform von Needle Spiking. Das ist das, wenn quasi über eine Nadel in mich Substanzen injiziert werden. Das ist ein schwieriges Thema. Das besprechen wir auch vielleicht an einer anderen Stelle. Das macht einen riesen Fass auf, womit wir in Berlin auch sehr große Schwierigkeiten haben, das zu verhandeln. Aber diese Form von Spiking gibt es. Quasi nicht konsensueller Sex, der dann stattfindet aufgrund von Substanzen, zu denen ich auch nicht eingewilligt habe.
Ja. Und auch das Spiking, wo man quasi oft davon ausgeht, dass es der Person gar nicht unbedingt darum geht, dass man nachher eine sexuelle Handlung hat, gegen den Willen, sondern ja auch das, dass man die Form von Macht ausübt, dass man eigentlich jemanden in diesen Zustand gebracht hat, ohne dass dann theoretisch der eigentliche Übergriff stattfindet. Auch wenn das ja schon ein Übergriff ist, wenn man jemanden jetzt etwas ins Trinken tut beispielsweise. Aber
schätze ich sehr diesen Einwand von dir. Ich glaube auch, das ist nochmal ein Riesenthema. Dem müsste man wie vielleicht dann nochmal mehr Zeit widmen.
Mhm. Dann habe ich noch eine Frage wegen PrEP. Es gibt ja noch ganz viele andere STD, also sexuell übertragbare Krankheiten. Welche sind denn heute gerade die grössten problematischen STD?
En vogue. Syphilis is in the house. Also PrEP ist eine Pille, die mich schützt vor HIV, wenn ich sie korrekt einnehme. Es gibt ganz viele PrEPs. Es gibt natürlich auch PrEP, zum Beispiel vor Schwangerschaft, mich zu schützen. Ne? Also, aber hier reden wir natürlich von HIV-Verhütung.
Voll. Das ist nur für Schutz vor HIV kennt.
Ja, wenn man den Begriff Präexpositionsprophylaxe quasi nimmt, dann wo Exposition von was denn?
Ja, genau.
Genau, aber nur, dass wir, wir reden hier quasi von PrEP als Pille gegen HIV. Das funktioniert recht gut. Da sehen wir, dass auch die Inzidenzen, das heißt die Neuansteckungsraten, recht gut zurückgehen und die Leute sich auch mehr informieren. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass so die Inzidenzen, also die Neuansteckungsraten von Chlamydien und Gonokokken nur sehr marginal runtergehen. Fast eigentlich eher gleich bleiben. Und man muss auch sagen, Chlamydien und Gonokokken sind so die Klassiker, die wir dann in den häufigsten Fällen sehen. Das ist eine Schmierinfektion, bakterielle Infektion, die ich recht easy bekommen kann durch Knutschen, Lecken, Blasen, Fingern, Rumspielen, Dedo-Spiel, whatever. Immer dann, wenn Schleimhäute ausgetauscht werden. Das heißt, ich kann vielleicht sehr viel Mühe mit reinbringen und immer das Kondom dabei haben und quasi mich damit vor HIV und Hepatitis schützen. Aber wenn ich quasi vorher schon einmal quasi geleckt, geblasen, gefingert, wie auch immer habe, habe ich unter Umständen schon andere Schmierinfektionen übertragen, wie Chlamydien, Gonokokken. Man muss auch sagen, dass Syphilis deutlich zunimmt. Als ich damals studiert habe, war Syphilis wie so ein, naja, das sieht man heutzutage nicht mehr. Also das sind so Standards. Wir sehen das jetzt richtig regelmäßig, also wöchentlich sehen wir Syphilis-Fälle, ja. So, das nimmt zu. Das sind so die Klassiker. Man muss auch sagen, dass immer dann, wenn wir über injizierenden Substanzgebrauch, das kennen wir von früher um Heroin, dann haben wir es Fixen genannt oder nennen es immer noch Fixen. Jetzt, wenn wir über Chemsex reden, nennen wir es nicht Fixen, sondern Slammen. Man muss auch immer sagen, die Praktik ist die gleiche. Aber SlammerInnen würden sich niemals als FixerInnen bezeichnen und vice versa. Ich gehe auch nicht in Fixerstuben, um zu slammen, sondern ich slamme quasi die High. Und da sehen wir zunehmend natürlich auch das Risiko von Hepatitis C. Weil vor HIV kann ich mich jetzt mit PrEP schützen, aber vor Hepatitis C nicht. Und bestimmte andere Sexualpraktiken, wie vor allem das Fisting, also wenn ich mir besonders größere Gegenstände, Fist, Faust, besonders größere Gegenstände in meine Körperöffnungen führe, das kann sowohl in die Vulva sein, als auch in den Anus sein, kommt es immer noch zu größeren, halt auch Schleimhautläsionen, die ebenfalls häufiger auch mit Hepatitis C Infektionen assoziiert sind. Und ich willige auch eher mal schneller in solche Sexualpraktiken ein unter Substanzeinfluss.
Du hast jetzt vorher angesprochen, dass Syphilis etwas war, das im Studium eigentlich so ein bisschen ausgestorben war, oder während deiner Zeit im Studium so ein bisschen ausgestorben war. Was hat sich sonst noch verändert seit der AIDS-Epidemie in den 80er Jahren für die homosexuelle Community?
Viel, auch dankenswerterweise viel. Viel Aufklärung, viel Verbindung, Vernetzung, make your own choices, no means no, das Verhandeln von und Liberalisieren von Sexualität, das freie Ausleben, eine Form von Gleichberechtigung. Diese Liste könnte ich jetzt wirklich noch voranführen. Da ist wirklich extrem viel passiert, was total wichtig ist und sinnvoll ist. Es hat auch sehr viel Aufklärung gegeben. Was sind Infektionen? Wie behandelt man die? Wie geht man die an? Wie kann man Räume schaffen, die niederschwellig sind, wo wenig Scham stattfindet, sie mich testen lassen kann. Das hat auch neue Räume geöffnet für den normativen heterosexuellen Bereich. Wenn ich mir überlege, dass Menschen mit einer Vagina, die sich als cis-weiblich identifizieren oder auch AFABs, in eine gynäkologische Praxis gehen und dort kämpfen müssen um einen STI-Abstrich und das sind dann nur Chlamydien und es ist dann nur die Vulva, obwohl doch 3 Zentimeter weiter unten noch ein Anus stattfindet, der vielleicht auch sexuell benutzt wird und die gynäkologische Person möchte da keinen Abstrich machen und verlangt 25 Franken Kranken für einen HIV-Test, dann finde ich das diskriminierend. Und das ist natürlich eine Hauptgruppe von Menschen, die hier diskriminiert wird. Da finde ich, ist noch nicht genug passiert an Arbeit. Aber es wurde viel angestoßen aus der Zeit. Was sicherlich auch angestoßen wurde, ist über das Verhandeln von Sexualpraktiken natürlich auch vielleicht Probleme, die damit assoziiert sind. Und immer dann, wenn viel halt im digitalen Bereich verhandelt und besprochen wird, habe ich auch einen anderen Umgang miteinander. Kommen plötzlich so eine Sachen rein wie Ghosting, wie Shaming, Diskriminierung. Und dann ist das Miteinander plötzlich ein anderes. Das hat sicherlich auch zugenommen seit dieser Zeit in den 80ern. Das hat jetzt vielleicht weniger mit der AIDS-Epidemie zu tun, sondern eher so mit dem Werdegang selber. Wo sind unsere Räume, wo wir quasi uns ausleben und verhandeln können? Und da sehe ich natürlich mit der Digitalisierung ein Problem, wenn es darum geht, wie können wir wertschätzend miteinander umgehen und uns quasi zuhören und beieinander sein und quasi halt auch gegenseitig wahrnehmen. Da ist sehr viel Hedonismus und sehr viel Mimimi und mir steht das zu und ich habe das jetzt verdient und ich will das jetzt und das brauche ich jetzt. Da ist sehr viel halt auch natürlich auch in dem Bereich passiert, was ich jetzt weniger gut heiße. Aber das betrifft nicht nur die schwule Welt, das betrifft natürlich auch ganz viele andere Welten.
Du hast jetzt gerade sehr viele Themen angesprochen, die sehr gut sind, die sich verändert haben, wo sehr viel liberaler geworden sind, wo die Menschen einfacher haben. Gerade in der LGBTQI-Plus-Szene ist viel passiert. Du bist auch sehr aktivistisch. Wo denkst du, wo es aber noch viel zu geht und wo engagierst du dich besonders?
Im edukativen Bereich. Man muss sich, glaube ich, irgendwann so ein bisschen entscheiden, was will man. Und da war relativ klar die Frage, will ich in die Forschung gehen und Daten erheben, aber das ist nicht so meins. Und ich kann auch verstehen, dass die Community zurückhaltend ist mit Daten und ich habe auch mal Angst, wohin gehen die Daten, wer generiert diese Daten und meistens kriege ich immer nur dann Kohle, um Daten zu erheben, wenn bestimmte andere Interessen da sind und die sind meistens questionable, diese Interessen. Und da habe ich immer, das ist immer so ein Bereich, wo ich mega Schwierigkeiten habe, also gehe ich lieber in den edukativen Bereich. Und versuche eigentlich da so über Lehraufträge viel so eigentlich Arbeit zu leisten, gerade bei den Studierenden haben wir so an der Charité und auch an der Universität in Brandenburg jetzt ganz neu so die Möglichkeit über Transmedizin und auch über sexualisierten Substanzkonsum zu reden. Gerade so, was macht eine Hausarztpraxis in einer Großstadt aus? Wie spricht man über sexuell übertragbare Erkrankungen und Sexualität? So ein großer Bereich und halt so Transmedizin. Das ist total en vogue, das ist total neu, dass quasi so große Universitäten diese Themen quasi mit anbieten und sich quasi auch dann Support von außen holen, quasi da, wo das stattfindet. Und da sehe ich eigentlich meinen Wirkungsbereich eher so draußen, vor Ort, eher so mit den Beinen, Füßen am Boden, da, wo es so stattfindet, da will ich eigentlich am ehesten sein. Ich würde sogar gerne in Schulen gehen, noch viel stärker rein, da gibt es so Interessen, sich mit so anderen NGOs in niederschwelligen Einrichtungen zusammenzutun und da bestimmte Informationen quasi halt auch anzubieten, wenn es darum geht, SchülerInnen im Sexualkundeunterricht nicht mehr nur beizubringen, das ist ein Uterus und das ist ein Penis und der Penis gehört hier in die Vagina und dann kommt ein Kind, sondern dass man wirklich spricht, was ist eigentlich Sexualität und wie kannst du die besprechen, was willst du eigentlich, wie lernt man Nein zu sagen und das auszuhalten, was ist Konsens, was steht dir zu, was willst du und wie kannst du aber auch dich nicht abgelehnt fühlen, wenn jemand anderes sagt, nee, das möchte ich nicht und das nicht persönlich nehmen. Solche Themen finde ich total wichtig, dass viel eher, was ist Gleitgel, wie benutze ich Gleitgel, was ist Analverkehr, also und wie kommen sexuell übertragbare Erkrankungen ins Spiel und wo lasse ich mich testen, das halte ich viel wichtiger als, wie kommt da ein Kind zustande.
Es kommt einfach auch sehr lange gar kein Kind zustande, also es ist schon mega lang Sex, ohne dass das eine Rolle spielt.
Und da ist viel Nachholbedarf. Da rennen wir vor allem natürlich gegen verschlossene Türen bei den Eltern, weil die sagen natürlich dann auch immer, ihr verführt unsere Kinder zum Sex, zum Substanzkonsum, ihr macht mein Kind schwul und lesbisch und so. Das sind natürlich so Themen, ja. Da ist noch viel Arbeit zu leisten und da sehe ich eher meinen Wirkungsbereich. Beantwortet ist deine Frage?
Ja, sehr, sehr. Ich denke auch, dass es Sinn macht, dass man halt aufklärt, bevor es zu spät ist. Wir machen das auch mit den Substanzen. Wir gehen in Schule und klären sie auf über Substanzkonsum, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und so ist es ja auch beim Sexualkundeunterricht. Es ist ja nicht, dass ein Mensch ein problematisches Coming-out hat, liegt daran, dass quasi nicht früh genug gesagt worden ist, es ist im Fall völlig okay, auf welches Geschlecht du stehst, es spielt keine Rolle, als was du dich identifizierst und so weiter. Und dann wäre es gar nicht, also dann kommt man vielleicht auch gar nicht in die Situation, dass man eigentlich nur Sex kann haben, wenn man zum Beispiel Substanzen konsumiert hat, oder?
Mhm.
Und ich glaube, dort gibt es mega viel zu tun, also auch, also wenn ich an meinen Sexualkundenunterricht denke, dann wird es mal schlecht, also es war so schlimm gewesen. Und es ist jetzt noch nicht so lange her, also wenn man so denkt, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist.
Gell. Wir hatten 2 Stunden. 2 fucking Stunden. Und das ging so, dass wir eine Box bekommen haben, in der wir Zettel schreiben durften und das in die Box reinwerfen. Und dann hat sich damals die Lehrkraft hingestellt und die Zettel vorgelesen und dann die Fragen beantwortet. Und das waren teilweise Fragen, die waren so verletzend und diskriminierend der Lehrkraft gegenüber, weil wir das alle nicht verstanden haben und wir natürlich auch alle peinlich berührt waren. Das ging so in die Hose, weil das alles so schambesetzt war, dass ich da immer noch dran denke, wie, was das für verpasste Chancen waren. Und obwohl eigentlich damals die Lehrkraft sich große Mühe gemacht hat, da die Hand aufzuhalten. Und das haben wir alle total, ja, da sind wir selber dran schuld.
Das ist wirklich ein schwieriges Thema.
Mhm.
Wir haben vorher, hast du ein paar von den STDs aufgezählt, weil das eine Rolle spielt. Meine Frage wäre zu diesem Thema noch einerseits, hat HIV-PrEP-Pille Einfluss gehabt darauf, dass wieder weniger das Kondom verwendet wird in der Szene und durch das halt auch jetzt zum Beispiel Syphilis und so Sachen angestiegen sind? Oder ist das eher nicht so, weil ich glaube, in der, oder wo die erste AIDS-Kampagne gekommen sind, ist ja das ein riesen Thema gewesen, so unbedingt immer das Kondom verwenden. Und jetzt ist das wie neu mehr fürs HIV auch nicht mehr nötig. Aber vielleicht eben eher wieder für die anderen. Ist das dort etwas, wo du eine Gefahr siehst oder was auch noch viel Aufklärung braucht?
Das Thema Kondom muss man vielleicht wie neu betrachten. Das ist extrem sinnvoll und hat auf jeden Fall seine Berechtigung in den Zeiten, wo es keine PrEP gab und hat auch immer noch eine Berechtigung. Denn es ist immer noch letzten Endes ein dünnes Häutchen, was zwischen 2 Personen liegt, die sich vielleicht gar nicht kennen. Und in dem Moment, wo ich Sex auf der einen Seite habe, den ich verhandle, und einen Verschmelzungswunsch habe auf der anderen Seite mit einer Person, die ich wirklich halt auch vielleicht kenne oder kennenlernen möchte, wo ich merke, da ist noch eine ganz andere Chemie zwischen mir und damit meine ich eher so die Körperchemie. Da ist ein Riechen und ein Schmecken und ich will diese Person am liebsten ganz in mir spüren und möchte in dieser Person versinken, sind das 2 unterschiedliche sexuelle Kulturen. Das eine ist verhandelter Sex. Ich bottom, du top, du fixst mich und drückst mich in deine Kissen oder andersrum oder whatever. Und das zweite ist eher, wir verhandeln das gar nicht. Wir lassen es einfach laufen und ich will den Körper entdecken. Und ich will, dass dieser Körper mein Körper entdeckt. Und da kann so ein Kondom natürlich auch nochmal so eine mentale Stütze sein, dass da noch so Spitz, was so zwischen mir und der anderen Person ist. Vielleicht gewinnt das Kondom da auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Es schützt mich auch vor Hepatitis C, wenn es um Penetration geht. Dafür brauche ich aber auch Handschuhe als Kondom, wenn ich fiste. Und ich brauche immer neue und saubere Nadeln, wenn ich slamme und fixe. Und vor allem auch mein eigenes Ziehröhrchen, wenn ich ziehe. So, Hepatitis C hat natürlich auch noch andere Wege. Dadurch, dass die sexuelle Kultur nicht nur rein mit Penetration, also zumindest in den wenigsten Fällen, gibt es schon auch, aber in den wenigsten Fällen stattfindet und ich oftmals halt ganz viel Körperflüssigkeit noch austausche, habe ich immer Chlamydien, Gonokokken, Syphilis. Hat die PrEP jetzt da eine Veränderung reingebracht? Schwierig zu sagen, denn wir haben hier verschiedene Bias, die damit reinfließen. In dem Moment, wo die PrEP kam, kam auch ein regelmäßiger STI-Check, nämlich alle 3 Monate und dann zu Beginn und dann so. Das kam mit einer anderen Form von Aufklärung, mit einer anderen Form von regelmäßigen Check-ups und Testing. Das macht was mit der Community. Und das kann unter Umständen dazu führen, dass auch STIs weniger werden. Auf der anderen Seite hat es die sexuelle Kultur liberalisiert. Und wir machen ganz andere Praktiken. Wir willigen anders ein, gehen in andere Räume, haben vielleicht auch mit mehreren Leuten Sex. Und das kann unter Umständen natürlich auch wieder STIs erhöhen. Wir sehen daher eher momentan ganz grob betrachtet, so über die Jahre, eher eine Stagnation, dass so bestimmte Schmierinfektionen eher gleich bleiben. Und das hat wahrscheinlich verschiedene ziehende und zerrende und schiebende Gründe. Auf der einen Seite ein regelmäßiges Testing, aber auch auf der anderen Seite viel häufigeres anderes Ausleben von sexueller Kultur. Beantwortet es deine Frage?
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt ja die Wunschlabore, die jetzt überall aufgegangen sind, wo man einfach unproblematisch einfach gehen kann und sagen, was man will testen. Man muss es dann, glaube ich, einfach meistens selber zahlen oder je nach Versicherung, halt, die man hat. Aber ich glaube, das ist sicher auch ein grosser Fortschritt, dass man sich nie muss rechtfertigen muss und warum was man jetzt was will testen, sondern einfach kann gehen und nachher weiss man es.
Unbedingt, finde ich auch total en vogue und wichtig. Spannend wäre es jetzt, was machen wir mit den Informationen, die dabei rauskommen? Was machen wir mit den Themen Mykoplasmen, Ureaplasmen, wo wir keine richtige, klare Antwort haben? Was machen wir mit den Themen Papillomaviren und Herpesviren? Sind die jetzt übertragbar? Ja, nein. Soll ich mich darauf testen lassen? Ja, nein.
Gibt's, oder Impfe?
Gibt es ganz viele Antworten. Auch das sprengt jetzt den Rahmen. Ich will jetzt nur mal so droppen. Was mache ich mit einer Gonokokke, die ich im Rachen finde, die mir aber gar keine Beschwerden mache? Behandle ich die dann eigentlich aus mir raus? Wenn ja, das ist gar keine Therapie. Das ist eine Public Health assoziierte Approach, die Gonokokken aus meinem Rachen zu entfernen, damit ich niemanden anstecke. Aber es ist gar keine Therapie, weil die Gonokokken in meinem Rachen, mit denen kann ich eigentlich leben. Die machen nichts. Man muss eigentlich auch überlegen, wie viel Information braucht eine Community, denn das Testen ist super. Das Wissen, dass ich was habe, ist super. Aber wie es immer so ist, wenn ich natürlich dann eine Praxis verlasse und ich habe da irgendeinen positiven Befund, fühle ich mich meistens kränker als vorher, obwohl der Befund vielleicht überhaupt gar keine pathologische, therapeutische Konsequenz hat.
Ja klar, da fehlt halt komplett die Beratung. Aber ich denke, ja, da ist dann halt wieder Eigenverantwortung gefragt, wie man sich nachher die Informationen beschafft und was macht man nachher mit dem Resultat.
Findest du Eigenverantwortung? Ich schon, aber was passiert denn dann? Ich gehe zu Google. Und bei Google habe ich immer sofort Krebs, HIV, ich sterbe, mir fällt der Penis ab. Ist total schwierig. Ich bin voll deiner Meinung, Eigenverantwortung. Ja. Aber es braucht Beratungsstellen, die möglichst offen beraten.
Ja, ja, auf jeden Fall, wo man sich dann auch anwenden kann.
Also das Checkpoint halt für alle im Prinzip.
Ja, genau.
Wäre eigentlich die Lösung, weil das ist also etwas, ich meine, ich verstehe es mega gut, dass es Checkpoint gibt und ich finde es super, aber ich als heterosexuelle Frau kann nicht unbedingt zum Checkpoint gehen und das heisst, ich muss dann immer zu meiner Frauenärztin, die, so wie du es vorher erklärt hast, einfach leider ein bisschen hinter dem Mond ist auch.
Und, sie fühlt sich jetzt betroffen, wenn sie den Podcast
wenn sie zulässt, dann, ich hoffe, sie hat es gehört. Nein, aber es ist wie so, ich habe wirklich, also es ist nicht einfach, denn du hast nicht wir haben nicht einen guten Ort, blöd gesagt. Und ich will jetzt nicht sagen, ich meine, ich fühle mich jetzt wegen dem nicht diskriminiert, aber ich glaube, es wäre cool, es gäbe das für alle Menschen, die einfach ein Sexualleben haben.
Im Grunde genommen bist du das aber.
Klar, ich bin auch als Frau diskriminiert.
Ja, genau, ja. Du bist in verschiedenen Rollenfunktionen diskriminiert. Und wenn die Gynäkologin zuhört, dann lade ich sie herzlich ein, dir Fragen zu stellen und offen zu reden über, wie handeln sie denn Sex? Empfangen sie auch anal? Zum Beispiel.
Aber ja, es ist immer so, ich habe oft das Gefühl, wenn man so in Gynäpraxis geht, es ist so das klassische, sie sind jetzt langsam 30, wollen sie nicht Kinder? Und es ist immer so das Thema. Und dann noch der Abstrich schnell. Und dann ist das dann eigentlich auch schon wieder gesehen. Und wenn man nicht bewusst sagt, ich will im Fall noch das und das und das testen, dann wird es auch nicht gemacht. So, es ist einfach nicht. Man muss wirklich proaktiv sein, als Frau vor allem, was das angeht. Und das finde ich schon ein Problem. Und dann, dann zahlst du halt alles selber. Also je nach Versicherung natürlich, aber das ist schon klasse. Ja, und dann überlegst du schon, ob du dann alle 3 Monate gehst, testen, wenn du es jetzt mal zahlst, wenn du eine Franchise hast von 2.500.
Ist vielleicht auch nicht notwendig. Und hier wäre es natürlich schön, man würde mit dir besprechen, was ist denn für deine persönliche sexuelle Kultur notwendig? Das hast du ja auch nicht.
Genau, genau. Ja, voll. Aber ich meine jetzt gerade jetzt Menschen, die nicht in einer festen Partnerschaft sind und sehr regelmäßig ihre Sexualpartner wechseln oder so, müsste ja dann eigentlich auch sehr regelmäßig testen.
Was ist denn regelmäßig?
Das ist ein gutes Wort. Ja, ich komme nicht verloren.
Hey, muss man jetzt gar keine Antwort drauf finden, nur das.
Was heißt das überhaupt?
Das, genau, was heißt das überhaupt?
Das fragen sie uns auch immer im Drug-Checking. Was heißt denn regelmäßig konsumieren? Mm-hmm. Das ist ja einmal in der Woche. Mm-hmm. Und das ist gerade ein gutes Stichwort. In unserem Podcast geht es sehr oft um genderspezifische Suchtarbeit. Es war immer wieder Thema gewesen und meistens ist es eigentlich so, dass vor allem Angebote für Frauen fehlen. Einerseits, weil weniger Frauen laut Statistik abhängig sind oder auf sehr viele andere Arten abhängig sind. Und im Drug-Checking ist es aber immer wieder so, dass es für uns sehr schwierig ist, Männer, die Sex mit Männern haben, zu erreichen. Jetzt gerade in Basel haben wir sehr wenig. Ich weiss, in Zürich hat es im Checkpoint dann Drug-Checkings gegeben beispielsweise. Und was könnten wir machen eigentlich, damit sie unser Angebot vermehrt würden nutzen? Macht es Sinn, dass wir mit Checkpoint zusammenarbeiten? Oder gibt es auch andere Formen von einem niederschwelligeren Zugang eigentlich für das Angebot? Weil so wie ich mache jetzt das Drug-Checking seit 2019 in Basel, es ist wie, wir haben, also ich habe ganz, ganz, ganz selten Männer, die Sex mit Männern haben. Und ich habe das Gefühl, die Community ist aber schon grösser.
Ist sie, also ich habe das bestätigt bei uns. Ich arbeite im stationären Entzug und wir sehen schon, dass es auch eine Zunahme ist, dass Leute dann kommen und den Entzug machen von GHB oder was auch immer.
Ja, das ist auch nochmal ein Thema. Sicherlich sollten bereits vorhandene Strukturen gestärkt werden. Man muss nicht immer alles neu erfinden. Und aufgeklärt werden. Und dann braucht es wahrscheinlich eine Form von Visibilität und Geduld. Dass die Menschen, die Campsex betreiben, wissen, da kann ich hingehen, meine Substanzen testen lassen, werde nicht diskriminiert. Und im Checkpoint Zürich versuchen sie es zum Beispiel, indem sie so regelmäßig ein Drug-Checking für Campsex-Substanzen anbieten. Und das besprechen sie ganz offen und sagen, mit so Flyern quasi, versuchen sie halt auch Aufmerksamkeit zu erregen. Das muss ich ja durchsetzen. Das müssen Leute sehen und verstehen. Das braucht immer eine Weile. Ich glaube, es braucht da vor allem auch eher so Vor-Ort-Arbeit, denn das kommt ja immer nur mit einer gewissen Credibility, die man sich einfach erarbeiten muss. Dass die Leute ein Vertrauen finden, dahin zu gehen, weil sie wissen, da sind gute Leute. Das kann man schaffen, indem man vielleicht auch Angebote macht, wie so Open Mics, so offene Mikrofone, wo man sich nicht zu fein ist, in Bars, Clubs zu setzen, vor Partyveranstaltungen zum Beispiel, vielleicht mit Drag Queens vor Ort, so wie wir das machen, und dann einfach einladen und offen über so sexualisierten Substanzkonsum, Campsex zu reden und da dann halt auch mitteilen, hey, wenn du Fragen hast, das und das und das, wir reden zum Beispiel total oft, wenn wir das Open Mic machen, wir machen das in Berlin alle 2 Monate, total oft über Safer Party, weil wir in Berlin einfach keins haben, ja. Und reden ganz oft zum Beispiel über so Safer Party, die App, No Drugs, Aerovit, wir empfehlen ganz viele so Links. Bald haben wir hoffentlich auch ein Drug-Checking, aber das sage ich auch schon seit 1,5 Jahren. Und dann empfiehlt man sowas oder bespricht das dann auch und das hat dann eine ganz andere Credibility. Macht das Sinn?
Mhm. Ja, wir sind an der Harder gewesen, mit dem Infostand, aber dort halt nicht mit der Kooperation jetzt mit der AIDS-Hilfe oder mit dem Checkpoint. Und haben dort so ein bisschen Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so interessant war, ist unser Infostand. Leider, aber klar, eben, wir sind nicht in dem Sinne aus der Szene. Ich habe schon das Gefühl, dass das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat. Wir haben nicht einen guten Ort gehabt, wo der Stand. Aber ich glaube, das mit dem Open Mic war sicher mal etwas, was man könnte machen. In Basel gibt es auch nicht so ganz klassische Orte, wo sexpositive Partys sind, jetzt abgesehen von der Harder, oder wo klassische Cafés sind für Männer, die Sex mit Männern haben. Oder so. Das ist wie nicht so klar. Ich glaube, wir müssten auch mal schauen, wo ist das überhaupt? Gibt es das überhaupt? Ist es, wenn dann nur der Hive, oft geht man aus, dass Party eigentlich vielleicht sexpositiv ist, aber dann der eigentliche Chemsex eher dann im Privaten stattfindet?
Das in jedem Fall. Im Grunde genommen, ich habe auch so Grindr- und Geromeo-Profile, und an diesem, die ich persönlich selber nutze. Und da informiere ich auch über mein nächstes Open Mic. Da gibt es so Fotos von mir und dann scrollt man da so durch, wenn man ja immer so durchscrollt und so die Fotos sieht. Und das letzte Bild ist immer die nächste Informationsveranstaltung. Ja. Ich hoffe, ich werde nicht gelöscht deswegen oder angezeigt, weil das ist natürlich immer das Problem. Mhm. Aber so versuche ich quasi die Leute zu informieren. Das kann man überlegen, ob man das quasi macht. Man kann sich halt schlecht als so Drogennotdienst und Safer Party ist Profil holen und dann da einfach posten, weil das wird sicherlich gelöscht. Mhm. Aber es braucht halt Peers.
Peers sind ganz wichtig, ja. Wir haben eben ganze Peer-Freunde bei uns, aber halt nicht jetzt queer Peer-Freunde, sondern Peer-Freunde zum Antarktis-Go. Mhm. Wir haben das auch überlegt und darum auch so die Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe Checkpoint angedacht, ob sie Peers könnten akquirieren eigentlich, oder wenn sie haben jetzt, glaube ich, im Moment nicht so in Basel. Und so eigentlich, wie dass wir eigentlich Peers schulen, uns eigentlich so der einfachere Zugang ist.
Ganz
uns.
Genau. Es gibt in Zürich so eine ganz super Awareness Group, die quasi so Partys mit, also nicht unbedingt organisiert, das machen sie schon auch, aber unterstützt. Sie nennt sich Wellness Group und sie stellen quasi so die Tür, sie gehen so, machen Schulungen für Barpersonal und gehen quasi an dem Abend auch so durch und geben sich milde und dezent und diskret zu erkennen als jemand, der angesprochen werden kann, wenn irgendwas ist. Mit so Spandly und da vielleicht so das LED und so. Aber möglichst mild und sind schon echt Peers und können angesprochen werden. Eine Party gewinnt natürlich dadurch gleich nochmal ein ganz anderes Resümee und eine ganz andere Form von Sicherheit. Und wenn man da vielleicht dann auch quasi sieht, was ist denn das für ein Klientel, was kommt, und da dann vielleicht auch Drug-Checking und Informationen anbietet, trifft es zudem nochmal natürlich auf ganz andere Leute. Mhm. Das ist natürlich auch etwas, das muss ich etablieren.
Auf jeden Fall, ich meine, Awareness allgemein ist etwas, was ich noch wahnsinnig muss etablieren. Mhm. Ich meine, es gibt so viele Orte, wo kein Safe Space sind. Mhm. Für egal, welche Sexualität eigentlich oder für welches Geschlecht. Mhm. Ist auch zum Glück ja auch sehr, sehr viel am passieren.
Mhm. Hast du noch irgendein Thema, das wir jetzt auch noch nicht angesprochen haben, wo du unbedingt noch etwas möchtest loswerden darüber?
Hey, bestimmt. Bestimmt, wenn ich das dann mir anhöre, denke ich so, oh fuck, da hätten wir noch das und das und das besprechen können.
Ja, ja, solche Rückmeldungen kriegen wir öfters.
Voll.
Ich habe vergessen, das sagen.
Ja, oder dann kommen irgendwie Fragen und ich denke, ah ja, stimmt, da hätte man auch noch drauf eingehen können. Mhm. Weil es ja doch so ein Ritt ist manchmal durch so bestimmte Themen. Ja.
Das stimmt, ja. Aber wir können auch im Nachhinein etwas noch anfügen. Das ist kein Problem.
Ja, und sollte ich auch immer anbieten. Man kann natürlich auch immer mir Fragen stellen und dann Rückmeldungen geben, wenn irgendwas unklar ist. Mhm. Dann versuche ich eigentlich auch immer erreichbar zu sein.
Wir verlinken auf jeden Fall Biropraxis.
Biropraxis und Let's Talk About Sex and Drugs, mhm. Damit man quasi die Möglichkeit hat über Insta.
Okay, ja, gut. Doch.
Ja, das ist ein guter Hinweis.
Und dann kommen wir, glaube ich, zu unserer letzten Frage. Und die lautet immer gleich: Wieso hast du dich entschlossen, bei diesem Podcast mitzumachen?
Ja, witzig. Die Frage war ich fast schon bereit, zwischendurch zu beantworten, denn der edukative Punkt und Ansatz ist für mich eigentlich die federführende, treibende Kraft. Und wenn ich da Menschen sehe, die solchen Themen, wie schon eingangs erwähnt, die so schwierig und komplex und vielleicht auch kritisch sind, wo viele Menschen so unterschiedliche Blicke drauf haben, da eine Plattform geben und mich dann auch noch anfragen und mir quasi so eine Credibility geben, dann nehme ich das total gerne dankend an, weil ich das Gefühl habe, vielleicht erreiche ich dann nochmal ein, zwei mehr mit bestimmten Informationen, die ich doch für wichtig und sinnvoll halte. Denn das, was wir heute hier gemacht haben, das habe ich jeden Tag in der Praxis, 1:1. Mhm. Und schon wenn ich 2 Leute erreiche, habe ich schon 100% mehr getan.
Danke vielmals. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Auch wenn man meint, man weiß irgendwie schon viel über Chemsex, gibt es eben immer noch ganze Haufen, die mir zumindest noch nicht erschlossen waren.
Mhm. Ja, danke vielmals.
Ich danke euch.
Nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, ist mir noch ein Thema in den Sinn gekommen, das ich unbedingt ansprechen wollte, das mir viel zu denken gegeben hat. Als ich das letzte Mal in Berlin war, bin ich ins Berg gegangen, wollte dort in den Panorama-Bar gehen, hatte eine Flasche Microdosing dabei gehabt, in so einem braunen kleinen Fläschchen, und der Türsteher hat das gesehen. Ich als naive Schweizerin habe gedacht, ja, ist kein Problem. Und dann hat er mit mir zusammengeschissen und gesagt, ob es mir eigentlich noch gut geht, dass ich hier G dabei habe, was hier laufe. Und dann habe ich gesagt, es ist kein G, du kannst mal schauen, es ist LSD. Und dann hat er gefunden, ist mir egal, ich schmeiße es jetzt weg. Und wenn du rein willst, dann musst du dich von diesem Fläschchen trennen. Ich schieße es fort. Selber schuld, wenn du dich verwünschen lässt, quasi. Ich bin dann ins Berghain rein und dachte, ja, nein, wenn er mich doch noch reinlässt, nachdem ich eigentlich gerade verwünscht worden bin, bei etwas Illegalem, in Anführungszeichen, gehe ich doch rein und bin dann aber trotzdem, habe ich noch ein paar Mal über die Situation nachgedacht, dass ich denke, es ist der bekannteste Club der Welt. Es ist offensichtlich, dass dort konsumiert wird und es ist so eine Null-Toleranz gegenüber Substanzkonsum. Und allgemein habe ich das oft gesehen in Berliner Clubs, die Strictly No G-Policy, die viele haben. Und es hat mich auch gewundert, was deine Gedanken sind, gerade weil eben in der Chemsex-Szene sehr viel G konsumiert wird.
Hey, super Geschichte. Holt mega viele Menschen ab, die, glaube ich, ein ähnliches Erlebnis haben. Und es gibt eine ganz einfache, klare Antwort und eine etwas breitere. Die ganz klare Antwort ist, Zero Tolerance hat nur negative Effekte. Das haben wir jetzt alle erlebt und gelernt. Da müssen wir, glaube ich, endlich aufwachen. Ich kann aber auch verstehen, und das ist jetzt vielleicht die breitere Antwort, weswegen das eingeführt wird. Man darf nicht vergessen, dass wenn da Menschen kollabieren, das sind ja lebensbedrohliche Zustände. Da ist die Party mindestens für die Menschen vorbei, die drumherum stehen, auf jeden Fall für die Person, die gerade eben abkackt, und dann für das Barpersonal, das Türpersonal, die Leute, die die Party organisieren, Partyveranstaltungen, sind ja nicht alles hochorganisierte Partys. Es sind ja ganz oft so illegale Homepartys, die ja mittlerweile ebenfalls G-Probleme haben. Und da ist dann plötzlich die Party vorbei, wenn dann halt das Blaulicht kommen muss und abholen muss. Und das will man eigentlich, ist doch eine illegale Party und so. Und alle haben Angst, sowieso das Blaulicht zu holen. Und das bringt ja alle in so viel Stress. Und wenn jemand mal wirklich so ein Trauma dort erlebt, es gibt auch lebensbedrohliche Situationen. Und es gab auch schon Situationen, wo Leute gestorben sind. Das traumatisiert die Leute, die das schaffen. Ich kann verstehen, dass also die Menschen, die Partys organisieren, alles versuchen, um ihre eigene Party nicht kolportieren zu lassen, zerstören zu lassen, sich viel Mühe geben, und sie wissen dann nicht mehr weiter und greifen dann zu solchen Entscheidungen. Unüberlegt, würde ich jetzt einfach sagen. Denn Zero Tolerance bringt immer nur, dass Menschen trotzdem konsumieren, heimlich konsumieren, entweder eine große Menge kurz davor, damit man es nicht reinschleppen muss, oder mega heimlich dann da drin, und dann verzählt man es niemandem mehr. Und wenn man Dinge nicht verzählt, dann macht man es meistens dann auch nie richtig, nämlich nicht mehr kleine, niedliche Portionen in regelmäßigen Abständen, sondern eher größere Portionen in komischen Abständen, immer dann, wenn es gerade passt, dann werde ich unaufmerksam und habe dann auch nicht mehr auf dem Schirm, was ich sonst noch so konsumiert habe, denn wenn alles heimlich ist, konsumiere ich natürlich dann eher Alkohol, und Alkohol ist der absolute Counterpart of G, den ich ja überhaupt nicht mischen sollte, und dann passiert sehr viel, was nicht passieren soll. Und in dem Moment, wo ich versuche, Informationen zu geben, kann ich die Leute natürlich da abholen, wo sie sind, und da haben wir oft überlegt, was kann man da machen. Zum Beispiel, indem man Informationen da auf beleuchteten Toiletten aufhängt. Indem man zum Beispiel Informationen zum Beispiel über Rape, körperliche Übergriffe an die Toilettentüren möglichst innen hängt. Indem man vielleicht Getränkekarten druckt, die zweigeteilt sind. Und auf der einen Seite sind quasi die Getränke drauf für Menschen, die kein G konsumieren. Auf der anderen Seite die Getränke drauf für Menschen, die G konsumieren. Merklich dann ohne Alkohol.
Oder bei Bedierhilfe ist ja auch so etwas, oder beispielsweise?
Wie bitte?
Bei Bedierhilfe, dass man so genau in Dosen kann.
Genau, oder auch sowas. Aber dass man die Leute eher zum Nachdenken anregt und zum Nachfragen anregt und eher Informationen gibt, anstatt ihnen alles wegnimmt und dann nur noch die Gefahr bringt, über zu konsumieren, falsch zu konsumieren. Deswegen sind wir absolut gegen Zero Tolerance. Aber wir können es verstehen, dass Menschen alles versuchen, um sich zu schützen.
Klar, und ich verstehe es auch. Also wir haben das in der Schweiz sehr beobachtet bei dem ganzen Mischkonsum, bei den Jugendlichen, die Opiat mit Benzos, also Downer, mal Downer, mal Downer konsumiert haben, dann aufgrund von dem zum Teil sogar gestorben sind. Und ich sehe es halt auch beim G. Ich glaube, es ist halt das Problem, dass es einerseits mega repressiv behandelt wird und andererseits durch das auch sehr wenig Aufklärung passiert. Ich glaube, es ist wie halt auch beim Hustensirup. Der Jugendliche ist nicht bewusst, dass das ein Opiat ist. Und so ist es, glaube ich, bei G auch. Es ist nicht klar, also nicht, dass G ein Opiat wäre, aber vielen ist nicht klar, was die Gefahren sind von G, wie stark dass es vielleicht tatsächlich abhängig macht, wie schwierig dass es ist, von dem wieder loszukommen. Ich will es auch gar nicht glorifizieren. Ich finde es eine schwierige Substanz, genau auch wegen dem, was du gesagt hast. Viele in England, ich habe Bilder gesehen, die haben G auf der Hand, weil damit die Leute wissen, ah, die sind auf G kollabiert. Dass wie klar ist, wieso das passiert ist. Und ich glaube, dort braucht es einfach noch mega viel Aufklärung, dass es vielleicht auch gar nicht so sich verbreitet eigentlich. Und wenn dann halt so, dass man weiss, okay, ich konsumiere das jetzt und zwar in der und der Menge und in dem und in der Form, ohne dass ich Alkohol dazu trinke und so weiter.
Ja, genau. Wir haben zum Beispiel auch so Drug Interaction Charts entwickelt, die auch gar keinen Fall vollständig sind, aber eben zum Nachdenken anregen sollen. Wo man so sieht, ah ja, die Interaktion zwischen Keta und Coca, Keta und G oder Coca und Alkohol und so ist da so und zu sehen mit so einfachen Tools. Die sollen eher zum Nachdenken und zum Nachfragen anregen, genau.
Ich habe die gesehen, dort haben da auch Medikamente draufgenommen, oder? Zum Teil. Wir haben in der Schweiz den Kombi-Checker. Wir verlinken ihn euch noch. Dort könnt ihr auch immer zwei verschiedene Substanzen zusammen mischen online und schauen, was passiert, was sind Gefahren. Und dort sind auch sehr viele Medikamente dabei. Das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, wenn man das Handy gerade nur im Sack hat oder so. Genau, wir verlinken euch die Sachen aber noch. Danke vielmals.
Vielen Dank für die Frage.
Wow, der Martin hat uns in diesem Interview in eine Welt oder eigentlich eher in eine Parallelwelt entführt, die doch einige Menschen betrifft und aber im Großteil der Gesellschaft ziemlich unbekannt ist. Falls ihr noch mehr Informationen wollt zu den Themen Chemsex bzw. sexualisierter Substanzkonsum, haben wir euch in den Shownotes noch verschiedene Angebote verlinkt, wie zum Beispiel der Instagram-Account von Let's Talk About Sex and Drugs, wo unter anderem von Martin initiiert worden ist und ganze Haufen Anlaufstellen in der Schweiz. In diesem Podcast erwähnte Martin auch die beiden Begriffe AFAB und AMAP, was auf Englisch Assigned Female at Birth oder Assigned Male at Birth und übersetzt bei der Geburt weiblich zugewiesen oder bei der Geburt männlich zugewiesen heisst. Dabei spielt eine Leitbetrachtung von der äußeren Genitalien eine Rolle, die dann der Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde bestimmt. Es gibt aber viel mehr Geschlechtsidentitäten, wie die heteronormativen männlich und weiblich. Und aus diesem Grund haben wir euch auch noch zwei Homepages verlinkt, wo ihr weitere Informationen findet zum Thema Geschlechtsidentität. Mit denen ist nämlich das innere Wissen darüber gemeint, welches Geschlecht man hat. Und für viele ist dieser Begriff vermutlich neu. Weil meistens erst darüber geredet wird, wenn sie von dem abweicht, was wir erwarten. Eigentlich haben aber alle Menschen eine Geschlechtsidentität.
Und dann noch zu GHB. Die Abkürzung steht für Gamma-Hydroxybutyric Acid, auf Deutsch Säure, und ist besser bekannt als G, wie es der Martin ja oft auch genannt hat. Es heisst aber auch Liquid Ecstasy, K.O.-Tropfen oder leider eben auch Rape Drug, weil es vorkommt, dass GHB in Bars oder Clubs Menschen bzw. vor allem Frauen heimlich ins Getränk geleert wird. Es ist eine chemische Substanz, die ziemlich abhängig machen kann und auf viele Arten einen Kontrollverlust verursachen kann. GBL, die Abkürzung steht für Gamma-Butyrolacton, ist der billige Vorläufer von GHB, der von Schwarzmarktlabors in einem Syntheseschritt in GHB umgehandelt werden kann. GBL ist eine klare, farblose Flüssigkeit und wird als Lösungs- oder Reinigungsmittel bzw. Nagellack- oder Graffiti-Entfernung verwendet. GBL wird im Körper rasch zu GHB umgewandelt. Die psychoaktive Wirkung von GBL und GHB ist darum auch identisch. GHB wird wegen seiner alkoholähnlichen Wirkung als Freizeitdroge verwendet. Eine übliche Freizeitdosis liegt zwischen 1,5 und 2,5 Gramm. Das Problem dabei und darum auch die Nulltoleranz in vielen Clubs, zum Beispiel in Berlin, ist, dass es eine Dosis zwischen 2,5 und 5 Gramm dazu führen kann, dass eine Person innerhalb von 5 bis 10 Minuten einschläft und 5 bis 10 Gramm zu Krämpfen, Bewusstlosigkeit bis hin zu einem koma-ähnlichen Zustand und Erbrechen führen kann. Dosen über 10 Gramm können sogar tödlich enden. Darum ist es ganz wichtig, dass Gramm nicht mit Milliliter verwechselt werden, weil GHB meistens flüssig vorliegt und es keine Möglichkeit gibt, zu bestimmen, wie konzentriert die Flüssigkeit ist, also wie viel Gramm tatsächlich enthalten sind. Auch in den Drug-Checkings kann man kein GHB analysieren. Aus diesem Grund noch kurz zum Safer Use. Wichtig ist es, mit einer kleinen Dosis zu starten und dann in kleinen Schritten mit genug Abstand zu erhöhen, um eine Überdosis zu verhindern. Auf keinen Fall mit Alkohol und anderen dämpfenden Substanzen mischen, weil das Risiko von einer Überdosis erhöht. Was ich auch noch anfügen möchte, ist, dass man in der UPK Basel, aber auch in der PUC Zürich, einen GHB-Entzug mit GHB selber machen kann. Das hat unter anderem den Vorteil, dass man nicht Unmengen von Benzodiazepin muss einnehmen muss, um die zum Teil starken Entzugszeichen zu unterdrücken. Und es soll auch die Hemmschwelle senken, überhaupt zum Entzug zu kommen, wo sehr viele Betroffene Mühe haben damit. Ich, wo ja vor allem im Entzug und Therapie mit so Menschen zu tun haben, nehme aus diesem Interview auch mit, dass nicht nur die Substanzen abhängig machen, sondern auch die Handlung substanzabhängig ist. Wenn Sex nicht mehr ohne geht, und das jetzt nicht nur beim Funktionieren des Akts selber, sondern auch, dass es in Kontakt treten und die Intimität zuhören sehr schwierig ist. Es werden hier dabei so extreme Gefühle erlebt, dass es natürlich extrem schwierig ist, Alternativen im Leben ohne Substanzen zu bieten. Und mir ist auch einmal mehr bewusst worden, in was für einer Leistungsgesellschaft wir leben. Ich merke gerade, ich würde sehr gerne eine Folge über Enhancer, die uns in anderen Bereichen im Leben begegnen, auch machen. Aber das vielleicht in der nächsten Staffel. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch gerade ankündigen, dass wir nächsten Monat noch eine Folge rausbringen und uns dann eine Sommerpause gönnen.
Bevor es aber so weit ist, haben wir nächstes Mal noch Leonie bei uns zu Gast. Sie erzählt uns von ihrer Zeit, wo sie Stunden bis Tage gamend vor dem Bildschirm verbracht hat. Wie ihr Leben dann ausgesehen hat, wie sie aus dem Strudel wieder rausgekommen ist und was ADHS damit zu tun hat. Du findest alle wichtigen Infos zu den einzelnen Folgen und zum Podcast auf unserem Instagram-Account broad.cats. Und wenn du Fragen, Ergänzungen, Input, Feedback oder Anregungen zu dieser oder allen anderen Folgen hast, an uns oder aber auch an unsere Gäste, kannst du uns auf Instagram oder aber auch ganz klassisch per Mail an broadcats@posteo.de jederzeit schreiben. Danke vielmals an Christoph wie immer fürs Mastern und an Carlo fürs Studio. Ciao zusammen.
Ciao.